Die Welt, liebe Gemeinde, darum geht's bei Johannes immer wieder. Wir haben es gerade in der Schriftlesung schon ein bisschen gehört, dass da über die Welt gesprochen wird und meistens auch mit diesem Ton bei Johannes, den wir da gerade gehört haben, so die Welt, wo es wird als ja was Schwieriges und als was Kritisches betrachtet, so erleben wir es ganz oft bei Johannes, eben auch im Johannesevangelium, wo wir gerade sind im hohenpriesterlichen Gebet. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben in dieser Passionszeit, gucken wir ein bisschen genauer in dieses hohepriesterliche Gebet, in dieses Gebet, das Jesus spricht nach dem Abendmahl auf dem Weg in den Garten Gethsemane, noch vor der Gefangennahme. Da betet er zu Gott für die Jünger und so, dass die Jünger das hören, und er betet auch für die, die nach den Jüngern zum Glauben finden werden, also auch für uns. Er betet, bringt uns vor Gott. Darauf gucken wir ein bisschen genauer an 4 Sonntagen. 2 haben wir schon gehört, wo es um das gegenseitige Verherrlichen ging und wo es um das Erkennen Gottes ging. Und heute geht es eben darum, wie das mit dieser Welt ist, die Stellung zur Welt, weil das auch ein wichtiges Thema ist, das in diesem hohenpriesterlichen Gebet an verschiedenen Stellen auftaucht. Bevor ich es euch einblende, was wir uns heute angucken, vielleicht mal vorab die 2 Extreme, die man in dieser Frage haben kann und die ich beide für schwierig halte. Man kann ja sagen, alles in dieser Welt ist schlecht. Alles ist abzulehnen. Aus christlicher Perspektive ist die Welt was Schlimmes und was man vermeiden muss. Das kennt man vielleicht auch aus dem eigenen Leben oder aus der eigenen Zeit. Es gab und gibt auch in der Kirche diese Haltung der Welt gegenüber, dass man sagt, das ist alles schwierig und kritisch und gefährlich. Da kommen dann so Sachen wie raus, dass man sagt, man darf auf keinen Fall tanzen. Kennen vielleicht manche von euch diese Verbote, man darf kein Schlagzeug spielen in der Kirche und was weiß ich. Man kommen ganz viele, alles was halt unter weltlich läuft, ist dann erstmal als schlecht deklariert. Das finde ich zu pauschal, wenn man einfach alles Weltliche so abwertet. Ich sage euch gleich auch warum, das hat mit dem zu tun, was wir gleich lesen. Auf der anderen Seite kann man auch vom Pferd fallen und sagen, naja, man passt sich so mit dem Geistlichen ans Weltliche an, dass man eigentlich gar keinen Unterschied mehr feststellt. Also dass man gar nicht mehr merkt, was ist denn überhaupt noch das, was den Glauben unterscheidet in dieser Welt. Was da anders ist, das ist ganz oft, wenn Leute sagen, das, was ihr in der Kirche predigt, ist doch eigentlich genau das, was Parteien uns auch sagen, das, was man in der Gesellschaft sowieso lesen kann, in der Zeitung und so, ist gar nichts, was sich abhebt. Wo ist denn der Unterschied? Auch das ist ein Extrem, finde ich, wenn man das ganz gleichsetzt, den Glauben mit dem Weltlichen. Auch das ist schwierig. Aber irgendwo dazwischen drin bewegen wir uns. Und jetzt wissen wir mal ein bisschen, wo so die Pole sind. Und jetzt mit diesem Hintergrund können wir jetzt reinschauen in das, was Jesus sagt in diesem hohenpriesterlichen Gebet. Weil da geht es nämlich drum, um genau diesen Zwischenraum, wo wir uns bewegen. Ich habe uns die Verse mal zusammengeschrieben aus diesem Gebet in Johannes 17. Und ich lese uns mal aus der Basisbibel die vor, das Gebet Jesu. Da spricht er, ich bete für sie, also für die Jünger. Ich bete nicht für diese Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt. Ich komme ja zu dir, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündet habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt werden sie von der Welt gehasst, denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor diesem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Da steckt einiges drin, liebe Gemeinde. Gerade im Verhältnis zur Welt steckt da einiges drin. Wir sind in der Welt, ganz bewusst und absichtlich gesandt in die Welt, auch gelassen in dieser Welt und gleichzeitig nicht von dieser Welt. Vielleicht aus der Luther-Übersetzung ist euch das vielleicht ein bisschen markanter im Kopf, in der Welt, aber nicht von der Welt. Darum geht's heute. Was ist es eigentlich, wenn wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt? Das ist dieses zwischen diesen beiden Polen. Das sind eben beides irgendwie. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und mir ist was eingefallen und manchmal müsst ihr es halt aushalten, dass die Prägung meiner Kindheit in die Predigten einfließt. Deshalb, und das ist so ein Moment gewesen, 1986 ist da einer in mein Leben getreten und vielleicht in eures auch, nämlich dieser hier, und wer kennt den? Ja, wer kennt ihn? Ja, genau, sag jetzt, wer ist's? Alf, natürlich. Und ich hätte vielleicht auch fragen müssen, wer kennt ihn nicht? Eigentlich kennt ihn doch jeder, oder? Also Alf war in den 80er Jahren als in meiner Kindheit war der natürlich, gab nicht, glaube nur zwei Staffeln von dieser Serie, gar nicht so viele Folgen, aber es war natürlich spannend und lustig und irgendwie prägend für mich. Alf, der eigentlich Gordon Shumway heißt, der kommt vom Planeten Melmac, ja, und der ist 230 Jahre alt. Und er ist mit seinem Raumschiff unterwegs durch die Galaxien und stürzt da ab und landet in der Garage von Familie Tanner. Und da kommt er dann halt an und die Familie Tanner nimmt ihn auf. Und dann geht's so drum, wie er sich in diesem Familienleben da so einführt. Deshalb bin ich draufgekommen, nicht von der Welt, aber in der Welt. Ja, das ist Alf natürlich das naheliegendste Beispiel, finde ich ganz klar. Und wir werden auch ein bisschen was an dem abgucken können. Ich sage das nicht ganz ohne Grund. Wir kommen immer mal wieder ein bisschen auf Alf zurück und vor allem auch auf Alf und die Familie. Was das da für die Familie bedeutet. Denn natürlich haben die alle so ihren Bezug zu Alf. Ja, der Vater Willi, für den ist Alf vielleicht eher ein herausfordernder Ermutiger. Für die Kate, für die Mutter, ist er eher ein Mahner, weil er die immer kritisiert. Für den Benji, den kleinen Sohn, ist er ein Freund. Und für die Lynn ist er ein Charmeur, weil er sich ein bisschen in diese 15-Jährige verliebt hat. Und so weiter. Es gibt da ganz viel zu sehen. Aber ich will den Vergleich auch nicht überbewerten. Aber vielleicht ist er uns eine kleine Hilfe, heute in dem zu verstehen, wie man nicht von der Welt ist, aber doch in der Welt ist. Was es auch für uns als Christen bedeutet. Denn, jetzt kommt ein steiler Satz, wir sind als Christen alle so wie Alf. Also, nett, ihr müsst jetzt nicht auf eure Nase gucken und äußerlich seid ihr natürlich viel, viel hübscher als Alf es war und ihr seid auch nicht 230 Jahre alt, aber offensichtlich sind wir eben auch nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. So betet es jedenfalls Jesus in diesem hohenpriesterlichen Gebet. Was heißt es denn eigentlich, wenn man nicht von der Welt ist, sondern aber in dieser Welt? Wie fühlt sich das denn an? Also für den Alf fühlt sich's komisch an, ja, dass er nicht von dieser Welt ist, in die er da gekracht ist. Da merkt er schon durchaus, dass er unterschiedlich ist, wie das, was da in der Familie Tanner passiert, aber er gehört es eben dazu, ja, und ist da ein Teil von dieser Familie. Manchmal spürt man das in unserem Leben auch, wenn man nicht von etwas ist, aber in etwas ist. Zum Beispiel, wenn man nicht von der Alp ist, aber auf der Alp halt lebt. Alle, die irgendwann mal zugezogen sind, können das vielleicht so ein bisschen gefühlsmäßig nachempfinden. Naja, das bleibt einem, glaube ich, auch irgendwie. Oder zumindest erzählen mir manche, dass es auch über Jahrzehnte irgendwie nicht verloren geht. Dass man irgendwie merkt, naja, klar, man ist nicht von hier. Aber man ist hier, auch ganz hier. Man ist hier ganz angekommen. Und trotzdem bleibt man irgendwie so ein bisschen fremd, weil man halt eben nicht von hier ist. Kann ja sein, man ist nicht von der Alp, aber lebt auf der Alp. Dann merkt man das natürlich. Oder vielleicht habt ihr selber das auch schon erfahren, auch als Elbler, wenn ihr mal woanders wart, ja, in einem anderen Kontext, in einem anderen Land oder so, dann merkt man auch, dass man nicht von dort ist, aber dann halt dort durchaus trotzdem heimisch werden kann oder ankommen kann. Bei mir war es so, ich habe selbst mit meinem reinsten Hochdeutsch, das ich an den Tag gelegt habe, in Kiel merken müssen, dass ich trotzdem nicht von dort bin. Und dass man mir das natürlich auch immer wieder rückspiegelt, dass ich halt der Süddeutsche bin und da das halt nicht loswerde. Obwohl ich dort sehr heimisch war, gell? Trotzdem waren wir nicht von dort. Das ist ein Gefühl auch ein bisschen irgendwie. Das fühlt sich so an. Vielleicht merkt man es im Leben auch an anderen Dingen noch. Wenn man Dinge anders macht als alle anderen zum Beispiel. Wenn man als Jugendlicher oder als Kind vielleicht auch kein Handy hat, dann ist man in der Schule wie ein Außerirdischer fast schon. Also dann ist man wie einer, der nicht von dieser Welt ist, weil es einfach so außergewöhnlich ist. Das fühlt sich manchmal auch ein bisschen fremd an, wenn man da merkt, die anderen sind alle ganz anders als ich. Oder wenn man manche Dinge ganz bewusst anders macht. Wenn man zum Beispiel nach dem zweiten oder dritten Bier irgendwann sagt, so jetzt trinke ich nicht mehr weiter, während alle anderen das ganz selbstverständlich machen, weil das so üblich ist und das gar nicht hinterfragen und man selber sagt, aber ich finde es nicht gut oder es schadet mir. Dann kann es passieren, dass man erlebt, hey, ich bin irgendwie wie ein Fremdkörper hier, ja. Unter den anderen, wo das so üblich ist. Oder als Jugendliche, wenn man sich unterscheidet in seinen ethischen Vorstellungen von anderen, wenn man nicht in jungen Jahren schon mit Freund oder Freundin ins Bett geht, wenn alle das doch machen, dann merkt man manchmal schon, dass man anders ist. Und man kriegt das manchmal auch gesagt oder reflektiert. Oder im Kollegenkreis, wenn man bei manchen Sprüchen oder Witzen nicht mitlacht, weil man sie schwierig findet, vielleicht verletzend, rassistisch oder sonst irgendwas, aber alle nehmen diesen Schenkelklopfer mit, alle finden es super und man selber lacht nicht drüber, dann kriegt man das schon auch irgendwie vermittelt, dass man irgendwie, ja doch, vielleicht nicht von dieser Welt ist, jedenfalls von dieser Peer-Group-Welt. Vielleicht habt ihr in eurem Leben auch solche Momente, wo ihr das schon erlebt habt, dass ihr irgendwie euch so ein bisschen fremd gefühlt habt, weil ihr halt anders wart als das, was man da so üblicherweise gemacht hat, was die anderen verbindet. Jesus selber hat es auch erlebt. Er hat es am krassesten erlebt, als er ans Kreuz gegangen ist weil das ist das Zeichen, wo man am deutlichsten sehen kann, wie die Welt ihn ablehnt, den Messias. Da sehen wir, wie die Welt mit Christus umgeht, mit dem Gott, der in die Welt kommt. Damit können die religiösen Führer nicht umgehen, dass da auf einmal einer kommt, der mächtiger ist als sie, der einen Gottesanspruch hat. Damit kann die bürgerliche Macht nicht umgehen, die weltliche Macht, die scheitert an ihren eigenen zivilisatorischen Maßstäben, ist völlig überfordert und kreuzigt ihn und lässt ihn foltern. So geht die Welt um mit dem, der in der Welt war und doch nicht von der Welt. Das hat mit Passion zu tun, wenn wir das erleben, auch vielleicht im eigenen Leben. Das hat Jesus auch erlebt. Und ich würde sogar sagen, das ist heute nicht viel anders. Wie geht denn heute die Welt mit Jesus um? Wie reagiert die Welt heute auf Gott, der sich zeigt in dieser Welt? Da reagieren manche durchaus auch mit Ablehnung, mit Spott, vielleicht mit Kritik oder Ignoranz, dass sie auch sagen, interessiert mich doch alles gar nicht, der kann bleiben, wo er will. Man nimmt manchmal Jesus man nimmt ihn gern dafür an, wo er für die eigenen Interessen interessant sein könnte. Dieser Gedanke ist mir neulich erst gekommen, als vor ein paar Wochen war das in den Medien, dass man in Tübingen an der Stiftskirche ein Plakat aufgehängt hat, wo drauf stand, wäre Jesus Klimaaktivist. Dann habe ich gedacht, naja, klar, kann man sich natürlich schon überlegen, aber da ist jetzt diese Botschaft von Jesus auf einmal, da möchte man sie gern haben, weil man natürlich sein Thema damit auch weiterbringen will. Aber man könnte genauso auch daneben hängen, rettet Jesus dein Leben. Und dann wäre es schon ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Warum ist das eigentlich so? Selbst an der Kirche ist doch erstaunlich irgendwie. Wie reagiert die Welt auf Jesus? Man nimmt ihn da, wo man ihn brauchen kann, aber in manchem ist er halt auch unbequem und irgendwie unpassend und ist gar nicht so einfach. Und das können wir als Christ dann eben auch spüren. Unter Mitschülern müssen sich manche Sprüche anhören, wenn die sagen, sie gehen sonntags in die Kirche. Warum machst du denn sowas? Hört man da. Macht man doch nicht. Ja, ist doch unüblich. Dann merkt man ganz schnell, wie man als Christ auch ein Fremdkörper fast schon in dieser Welt ist oder jedenfalls nicht von dieser Welt in einem Punkt. Ich glaube, wir werden das mehr und mehr spüren in der nächsten Zeit, in der Zeit, die so kommt, weil wir immer mehr auch die Ausnahme werden als bekennende Christen. Diese Woche hat man lesen können, die Christen sind in der Minderheit, weil die Mitgliederzahlen so sind, dass mehr Menschen nicht Mitglied einer Kirche sind, als die beiden großen Kirchen als auf ihrer Mitgliederliste noch haben. Das kann man sagen, gut, ist so. Ist natürlich tatsächlich, das macht einen Trend aus. Aber es schwingt immer so ein bisschen dieser Unterton mit. Glaube wird mehr und mehr was, so ein Randphänomen, eine Privatsache. Man kann sich ja wohl dafür entscheiden, aber eigentlich für die große Masse wird es immer weniger relevant. Und dann werden wir mehr und mehr merken, wie sich das anfühlt, dass man eben in der Welt ist, aber nicht von der Welt. Zumindest in manchen Punkten sich unterscheidet von dieser Welt. Die Leute, die damals das gehört haben, als man das Johannesevangelium geschrieben hat oder gelesen hat oder auch den Johannesbrief, die wussten, wie sich das anfühlt, weil die wurden als Christen verfolgt. Die haben gemerkt, dass die Welt sie tatsächlich hasst, so wie es da auch heißt in diesem Abschnitt. Die Welt hasst sie wegen dem Wort, dem sie nachfolgen. Das haben wir zum Glück nicht. Seit 313, seit der konstantinischen Wende, ist das Christentum als Religion anerkannt. Das heißt, wir müssen nicht fürchten um unser Leben, weil wir Christen sind. Wir werden so nicht gehasst, in unserem Land jedenfalls nicht. Da dürfen wir ja dankbar sein. Und trotzdem sind wir wieder ein bisschen auf dem Weg in diese Richtung, dass man es zumindest spürt, dass man als Christ nicht zur Norm gehört, nicht zum Normalen, dass es mehr und mehr eine Fremdposition wird. Damit müssen wir umgehen. Und wenn jetzt Jesus da sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt, dann brauchen wir auch ein bisschen, dann müssen wir uns überlegen, wie machen wir das eigentlich, wenn wir in diese Welt gesandt sind. Und ich habe uns da drei Gedanken, vielleicht hilft dir einer oder zwei oder auch alle drei, wie du dich selber in dieser Welt oder gegenüber dieser Welt positionierst. Jetzt komme ich wieder zu Alf. Alf kracht also in diese Garage der Tenors. Er kommt in ein fremdes Umfeld, in das fremde Leben und er begreift vieles, was dort so normal ist, erstmal gar nicht. Wie kann man nur so spießig sein wie dieser Willi Tenner? Ja, das versteht er irgendwie gar nicht. Wie kann man seinen Humor, den er mitbringt, gar nicht verstehen? Das macht diese Serie übrigens besonders witzig, dass die seinen Humor halt irgendwie anstrengend finden oder dass es irgendwie gar nicht so richtig reinpasst. An manchem leidet er auch, zum Beispiel, dass man auf der Welt ganz selbstverständlich Spinat isst. Das tut man auf Mellmark auf gar keinen Fall, das ist ganz eklig. Aber dafür isst man hier keine Katzen, ist dort eine Delikatesse. Ja, daran kann man leiden. Ja. Also wenn man von außen kommt in was Fremdes rein, dann leidet man vielleicht an manchem, weil man einfach einen anderen Blick hat. Man hat andere Maßstäbe, man merkt auch Dinge, die vielleicht denen, die schon lange da sind, gar nicht auffallen. Und deshalb ist mein erster Punkt, mein erstes Stichwort, wo ich mir diese Woche Gedanken darüber gemacht habe, leiden wir an dieser Welt eigentlich? Jesus leidet an dieser Welt. Und auch in der heutigen Zeit leiden wir in ganz vielen Punkten an dieser Welt. Ich brauche euch das gar nicht alles aufzählen. Wir kriegen es jeden Tag präsentiert, an was man alles leiden kann. Die Kriege sind präsent, die machtpolitischen Ereignisse in dieser Welt, wie es gerade so tut, diese wirtschaftlichen Entwicklungen, was Natur angeht, Schöpfung und so weiter. Es gibt viel Grund, in der Welt zu leiden. Aber ich habe mich diese Woche gefragt, wenn wir an all dem leiden, oder auch ich, leide ich dann eigentlich daran, dass mir die Harmonie abhanden gekommen ist? Also ist all mein Leiden an dem, an Kriegen, an dieser Perspektive, Umwelt und so weiter, ist all dieses Leiden eigentlich das Leiden, dass ich denke, es müsste doch anders sein. Es müsste doch harmonischer sein. Es müsste irgendwie ruhiger, friedlicher sein. Und weil es das nicht ist, leide ich dran. Ich würde mal behaupten, ganz viel von unserem Leiden an dieser Welt kommt daraus, dass wir eigentlich merken, es müsste eigentlich harmonischer, friedlicher, irgendwie ruhiger sein. Und da, wo diese Ruhe nicht mehr da ist, da, wo die Welt aus den Fugen geraten ist, da, wo es unsicher wird, da leiden wir dran, weil wir genau das vermissen. Ist das mal so eine Behauptung, aber zumindest eine Beobachtung bei mir selber, dass ich sage, ja, wir wünschen uns eigentlich Harmonie. Und da leiden wir mit dieser Welt, auch als Christen. Und das ist auch richtig so. Im Grunde sind viele Versuche, diese Welt zu verändern, auch Versuche, die Welt wieder in den Einklang zu bekommen, wieder in die Harmonie zu bringen, wieder in Ruhe zu bringen. Das, was an dem Weltbild rüttelt, vielleicht sogar meinem eigenen Weltbild, da kann jemand anders kommen, was anders sehen, das, was mich durcheinander bringt, soll wieder in Ruhe kommen und wir tun das dafür, dass das wieder passiert. Es ist ganz selbstverständlich, dass man so leidet. Leiden in der Welt. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt aber nicht nur in der Welt bin, sondern auch nicht von der Welt, worin unterscheidet sich dann eigentlich das, woran ich leide, von dem, wie die Welt leidet? Ist eigentlich das, was uns schwerfällt, das Gleiche wie das, was der Welt schwerfällt? Das kam bei mir dann in diese Frage gemündet, leide ich eigentlich noch daran, dass die Welt verloren geht? Weil wenn ich nicht von dieser Welt bin, dann sehe ich ja, dann habe ich diesen Blick, dass die Welt an sich verloren geht, dass da ihr Heil verloren geht. Leide ich daran noch? Wenn ich auf das Leiden Jesu am Kreuz sehe, sehe ich dann einen, der an dem leidet, was halt nicht harmonisch ist in dieser Welt, oder sehe ich einen, der daran leidet, dass die Welt ihr Heil verliert? Das ist nämlich nochmal was anderes. Und dann bin ich nicht von dieser Welt mit diesem Gedanken, mit dieser Art zu leiden. Ich frage mich das manchmal, wenn wir Austrittsbescheinigungen auf den Tisch bekommen, sage ich dann, naja gut, die Person hat halt sich anders entschieden, hat vielleicht sowieso nichts mit der Gemeinde zu tun, einer weniger, ist mir das egal. Oder frage ich mich, was ist eigentlich, wenn die Person sagt, das, was Jesus mir verkündigt, das, was er mir mitgeben will, interessiert mich nicht. Spielt für mich keine Rolle. Leide ich da dann dran, weil jemand sein Heil verliert? Dann ist ein anderes Leiden, das man in der Welt eigentlich nicht mehr findet. Oder wenn ich manchmal Beerdigungen halte und dann erzählt man von der Auferstehung und ich gucke manchmal in die Gesichter und denke manchmal bei dem einen oder anderen, entweder überfordert es den jetzt total oder er fängt überhaupt nichts damit an. Und dann fragt man sich, soll ich das eigentlich? Soll ich nicht lieber weiche Worte machen, die irgendwie gut tun, die Seele trösten? Wäre das nicht schon genug? Aber eigentlich ist doch viel wichtiger zu sagen, dass wir eine andere Perspektive haben können, dass wir weitersehen können, dass es um viel mehr geht als nur die verlorene Harmonie. Leide ich noch an dem, dass die Welt ihr Heil verloren hat? Das ist mal eine Frage, die gebe ich vielleicht dir auch mal mit, jetzt gerade auch in diese Passionswoche, jetzt noch bis Karfreitag. Ich glaube, Christen sind in dieser Welt und sie leiden mit dieser Welt in all dem, was nicht gut ist. Und das ist richtig so. Aber Christen sind gleichzeitig auch nicht von dieser Welt. Und das heißt, dass sie in der Welt auch ein Gegenüber sehen und deshalb erkennen, woran man leidet an der Welt, was die Welt selber gar nicht mehr sieht. Was man vielleicht aus dem Blick verloren hat. Was aber wichtig ist zu sehen. Also mal ein Gedanke, vielleicht ein herausfordernder Gedanke heute, aber ich finde, in der Passionszeit darf man ruhig mal solche Fragen stellen, wo es ums Leiden geht, auch um das eigene Leiden, woran wir noch leiden. Die zwei weiteren Punkte sind ein bisschen kürzer, aber die möchte ich euch trotzdem mitgeben. Denn die Folge daraus ist nämlich, wie verhalte ich mich jetzt dazu? Wenn ich jetzt nicht von dieser Welt bin, aber in dieser Welt bin, dann muss ich irgendwie mit dieser Welt ja umgehen. Und da habe ich diese zwei Stichworte drüber geschrieben, Integration und Konfrontation. Jetzt komme ich wieder zu Alf, denn auch da können wir von Alf lernen, wirklich sogar. Wie macht's eigentlich einer, der von außen kommt, in so eine Familie rein crasht, der integriert sich in dieser Familie. Der sitzt mit an den Esstisch, der isst keine Katzen, obwohl es für ihn lecker wäre, der isst ordentlich Spinat, der gewöhnt sich an manches, was dort üblich ist, der integriert sich in dieses Miteinanderleben und es ist wichtig und nötig, er gehört dazu. Gleichzeitig bleibt er aber auch erkennbar anders. Also seine Eigenart verschwindet nicht, wenn er sich dort an den Tisch der Tenners sitzt. Er hält manchmal mit seiner Eigenart dieser Familie sogar einen Spiegel vor, weil er eben anders ist und konfrontiert sie mit Dingen, die sie vielleicht selber noch gar nicht bemerkt haben oder gar nicht so auf dem Schirm hatten. Manchmal ist es herausfordernd für so eine spießige Familienharmonie, aber gerade das bringt die Tenners dann auch weiter ins Nachdenken und lässt sie manches wagen, was ihnen sonst selber gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Und vielleicht ist dieses Verhältnis, diese Balance, die wir finden müssen, auch als Christen in der Welt, dass wir ganz bewusst in dieser Welt stehen und in diese Welt gehören, auch integriert sind in dieser Welt, eben uns nicht nur distanzieren und sagen, das ist alles schlecht in dieser Welt, sondern wir gehören dazu, ja, wir sind Teil dieser Welt. Wir müssen auch damit umgehen und Teil von dieser Welt sein, gleichzeitig aber erkennbar bleiben in dem, wo man anders ist, als das, wie diese Welt tickt. Und es ist manchmal auch konfrontativ. Ich behaupte jetzt mal, wenn man Glaube lebt, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo es anstrengend wird, Glaube zu zeigen oder Glaube zu leben, weil es nicht in das System unserer Welt passt. Zumindest nicht ganz. Also irgendwann merkt man vielleicht, das wird irgendwie knifflig. Oder ich frage mich, was mache ich denn eigentlich? Soll ich dem Kollegen zum Geburtstag gratulieren und sagen, Gottes Segen für dein neues Lebensjahr, wenn ich weiß, der fängt damit gar nichts an? Oder sage ich dann eigentlich nur, herzlichen Glückwunsch und das war's? Mache ich mich erkennbar? Oder schone ich andere oder meine ich andere zu schonen, weil sie damit sowieso nichts anfangen? Das ist eine ganz einfache Situation, aber eine Frage, wo das erkennbar wird. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und da wird es schon knifflig. Es gibt ganz viele solche Situationen. Die, wo ich vorher geschildert habe, Jugendliche oder auch das mit dem Trinken oder wie auch immer. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man als Christ vielleicht eben nicht mehr ganz ins System passt. Und das dürfen wir uns nicht aus dem Blick verlieren. Wenn Jesus den Vater bittet, dass er uns nicht aus dieser Welt herausnimmt, dass er uns das nicht erspart, dann sendet er uns ganz bewusst in diese Welt hinein, weil es diese Welt braucht. Nicht, weil wir es brauchen. Weil diese Welt uns braucht, auch als die, die konfrontativ sind. Auch als die, die der Welt zeigen, was sie vielleicht selber gar nicht mehr sieht, so wie Alf das den Tenners zeigt. Ich höre das in dem Gebet Jesu durchaus auch als Ermutigung, dass wir der Welt die Rettung, von der wir wissen, und die wir hier jeden Sonntag verkündigen und von der wir, die wir hier am Kreuz symbolisch sehen, dass wir die der Welt nicht vorenthalten. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb sind wir wichtig für die Welt. Und deshalb, vor allem deshalb sind wir wichtig für die Welt. Nicht, weil wir uns so gut anpassen können, sondern gerade auch da, wo wir konfrontativ sind. Deshalb ist da, wo die Kirche oder auch Glaube sich so angepasst hat, dass man gar nichts mehr erkennt, was konfrontativ sein könnte, wo man quasi nur noch alles mitspricht, was die Welt auch sagt, da muss man sich zumindest fragen, ob man was verloren hat, was unsere Aufgabe ist. Es ist relevant, dass wir anders sind. Dann sage ich dem kranken Kollegen, dass ich für ihn bete, weil es für ihn wichtig sein könnte, das zu hören. Dann kritisiere ich vielleicht den einen oder anderen, wenn er abfällig über Gott redet, weil es wichtig ist, dass er das zuhört, auch wenn es für mich vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Da kostet es mich vielleicht manchmal ein bisschen was. Aber ihr merkt schon, das ist vielleicht auch was, wo man selber für sich rausfinden muss, wo ist gut integriert zu sein und wo ist dann aber auch in diesem gut konfrontativ zu bleiben. Teil der Welt zu sein und gleichzeitig das zu sagen, was man, weil man nicht ganz von dieser Welt ist, dieser Welt nicht gehört, auch sieht. Letzter Punkt. Zum Glück sind wir nicht nur Teil dieser Welt, zum Glück. Denn wenn wir nur Teil dieser Welt wären, dann würden wir auch in den Grenzen dieser Welt festhängen. Weil wir eben nicht von dieser Welt sind, haben wir auch was, das über diese Welt hinausblickt. Nämlich die Hoffnung, die wir kennen. Wenn ich gerade so immer wieder diese gesellschaftlichen Entwicklungen beobachte und sehe und Nachrichten gucke und so, dann bin ich manchmal traurig darüber, weil ich den Eindruck habe, die Welt verzweifelt gerade so ein bisschen an sich selber. Also man merkt, es läuft irgendwie nicht gut, es läuft vieles aus dem Ruder, vieles, was wir eigentlich gar nicht wollen, aber wir haben überhaupt keine Idee, wie wir das aufhalten können, was wir anders machen könnten. Wir haben keine Strategie. Wir hängen in unserem eigenen fest. Da, wo Kapitalismus ins Extrem getrieben wird, da wissen wir nicht, wie wir das eingrenzen sollen. Da, wo Machthaber ihre Autokratien aufbauen, wissen wir auch nicht richtig, was wir dagegen tun sollen. Wir hängen in den Grenzen fest und wissen gar nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Die Welt merkt gerade, wie begrenzt sie ist mit ihren Methoden, mit ihrem Denken und all dem. Wenn wir nur Welt wären, dann wären wir genauso begrenzt. Weil wir aber nicht von dieser Welt sind, haben wir was, was über diese Grenze hinausreicht. Nämlich eine Hoffnung. Und eine Hoffnung für die Welt, die wichtig ist. Gerade ganz besonders heute. Christen können immer hoffen. Auch in allem, was schwierig ist in dieser Welt. Auch in allem, an dem man leiden kann. Wir haben immer eine Hoffnung, die größer ist. Wir haben immer das Wissen um den, der mächtiger ist als die Mächtigen dieser Welt. Und deshalb sind wir seit Ostern auf jeden Fall nicht, endet unsere Hoffnung nicht an den Grenzen dieser Welt. Nicht mal der Tod raubt uns diese Hoffnung. Wir haben was, was für diese Welt wichtig ist. Und da denke ich oft, dass das vielleicht unsere Rolle ist, in der Welt die Hoffnung zu verkünden, die Hoffnung zu sagen, weil diese Welt sie braucht. Dass Jesus deshalb uns in diese Welt gesendet hat. Dass er deshalb bittet, dass der Vater uns nicht aus dieser Welt rausnimmt, sondern uns bewahrt in all dem, was uns hier widerfährt, weil wir die Hoffnungsträger in diese Welt sind. Letzte Szene von Alf. Er begegnet ganz oft in einzelnen Gesprächen diesem kleinen jungen Benji. Der ist ein ziemlich zurückhaltender und ein bisschen vorsichtiger Typ, aber je mehr er vom Alf ermutigt wird, desto mehr traut er sich zu. Und das ist so ein bisschen ein Bild für diese Hoffnung, die man von außen reinbringen kann in dieses System Familie. Auch der Willi, der Vater, traut sich Dinge zu, die er alleine niemals gewagt hätte. Der Gast aus Melmark verändert ihn und verändert die Tenors. Er tut es gerade da, wo seine Art nicht ins System passt. Und genau das ist das, was wir dieser Welt zu geben haben, die Hoffnung, die wir haben, weil wir eben nicht nur von dieser Welt sind und auch nicht in den Grenzen dieser Welt gefangen sind, sondern drüber rausschauen. Also drei Dinge, wie wir in der Welt stehen, die wir mitnehmen können. Vielleicht hältst du an einem Punkt fest. Und jetzt sage ich Amen. Und ihr dürft ein paar Takte Musik hören. Und vielleicht gehst du auch in dieser Zeit für dich in der Stille ins Gebet und bittest Gott darum, dass er dir sagt, was du jetzt aus dem Gehörten mitnimmst, wenn du wieder rausgehst aus diesem Gottesdienst.